Kennt ihr doch, oder? Die vier geistlichen Gesetze haben mit Tee zu tun. Wusst nicht? Nee? Erstes Gesetz, es gibt einen souveränen Gott. Zweites Gesetz, du bist es nicht. Drittes Gesetz, er braucht deine Unterstützung nicht. Viertes Gesetz, geh und hol dir einen Tee. Das sind die vier geistlichen Gesetze. Ja, wer von euch kennt Chuck Norris? Einige, also nicht persönlich, aber aus dem Fernsehen, so. Also das ist, ich kenne ihn auch nicht so gut, also auch nicht aus dem Fernsehen, aber das ist ein Actionheld, einer, der irgendwie seine Gegner so richtig bam und baff und wumm und zack, alle abwehrt und gegen sie kämpft und dann liegen sie alle platt auf dem Boden und er ist der Held, er ist der Sieger. Das ist also Chuck Norris und Chuck Norris hat etwas zu unserem Thema heute Morgen gesagt oder es wird etwas über ihn gesagt und zwar zwei Sprüche zu unserem Thema von Chuck Norris und die gehen so in die Richtung, in die auch unser Predigttext geht. Und zwar folgendes, Chuck Norris trägt keine Uhr, sondern er bestimmt selbst, wie spät es ist. Das ist der erste Spruch zum Thema. Chuck Norris trägt keine Uhr, er bestimmt selbst, wie spät es ist. Der zweite Spruch von Chuck Norris ist, die Zeit vergeht nicht, sondern sie flieht vor Chuck Norris. So. Das sind also die beiden Sprüche, die genau in unsere Richtung gehen, in die ich gerne mit euch zusammen nachdenken möchte, und zwar über Zeit. Und Zeit und unserem Umgang und unser Denken über Zeit und was Gott eigentlich für uns für eine neue Sicht oder andere Sicht bereithält, wie wir mit Zeit leben und umgehen können. Bei uns ist es so, in unserer Kultur, in der wir leben, Zeit ist Geld, Zeit ist Leben, es darf keine Zeit verschwendet werden, Zeit ist kostbar und keiner hat Zeit. Der Zeitdruck kann so enorm sein. Alle Berufstätigen hier wissen Bescheid, auch die Nicht-Berufstätigen können in einem ganz starken Zeitdruck sein und alle wissen Bescheid. Dann gibt es aber auch Menschen, die haben viel Zeit, die sie totschlagen müssen und wo sie gar nicht wissen, was mache ich eigentlich mit meiner Zeit? Es ist einfach nur eine Leere und bis ich wieder zum Arbeitsamt gehe oder zur Agentur und ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meiner ganzen Zeit. Das ist eine große Herausforderung in unserer Gesellschaft und für alle Beteiligten bedeutet es ein Leben im Stress mit Zeit. Es gibt eine Hilfe und es gibt eine Vorstellung von Zeit, die noch anders ist, die wir im Neuen Testament finden. Es gibt sozusagen eine andere Uhr, die wir uns umbinden können. Ich habe jetzt hier ja eine normale Uhr und da läuft die Zeit ab und das ist eine bestimmte Dauer. Und danach richte ich mich. Und wir haben unsere Termine, wir haben unseren Kalender, aber es ist so, als ob es noch eine andere Uhr geht, die sich um einen anderen Kern dreht. Um den Christuskern. Und diese Uhr, wenn wir die beachten, kann uns das helfen, mit dieser Zeit besser klarzukommen. Es kann uns helfen, Ängste und Sorgen richtig zu betrachten und zu bewerten in unserem Leben und uns zu verankern in der Mitte. Wie das aussieht und wie das aussehen kann, finden wir in 1. Korinther 7. Da schreibt Paulus an Leute, die in Korinth eine Jesusgemeinschaft gebildet haben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Und da geht es eigentlich um das Thema heiraten oder nicht heiraten. Und Paulus lobt die Vorzüge des Nichtheiratens in Kapitel 7. Also, auch nicht schlecht, es wird ja sonst in der Bibel sehr stark die Vorzüge des Heiratens und des Familienlebens gepriesen. Hier an dieser Stelle, in diesem Kapitel, werden die Vorzüge des Single-Daseins, des Nicht-Heiratens gepriesen. Gibt es ein ganzes Kapitel drüber in der Bibel, das Kapitel 7 von 1. Korinther. Das heißt, nur als kleine Randbemerkung, bevor ich jetzt lese, das ist der Gesamtzusammenhang Heiraten, Nicht-Heiraten. Wir als Gemeinde, große Achtung, großes Aufpassen vor Abwertung des Single-Lebens oder des nicht verheiratet Seins. Großes Aufpassen, weil es gibt natürlich so eine gutbürgerliche Tradition, dass man normalerweise verheiratet sein soll und Kinder haben sollte, könnte. Das ist hier überhaupt nicht zu sehen und nicht zu erkennen, dass Gott das eigentlich unbedingt so vorgesehen hat und dass das unbedingt immer nur ein Vorteil ist. Paulus hat es für sich als Vorteil gesehen, nicht verheiratet zu sein. Das nur als kleine Randbemerkung, ist es für unser Bewusstsein wichtig, glaube ich, dass wir dass wir nicht in die Falle tappen und ein Single-Leben abwerten gegenüber einem verheirateten Leben. Okay, jetzt aber zu dem eigentlichen Kerntext. Das war die Einbettung und der Kerntext, um den es mir geht, der startet von Vers 29 an. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, dann könnt ihr mitlesen. Dies aber sage ich, Brüder und Schwestern, die Zeit ist begrenzt. Darum gilt, auch wer verheiratet ist, muss innerlich so frei sein, als wäre er unverheiratet. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Und wer fröhlich ist, nicht von seiner Freude. Kauft ein, als ob ihr das Gekaufte nicht behalten würdet. Und geht so mit der Welt um, dass ihr nicht darin aufgeht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich möchte aber, dass ihr frei seid von falscher Sorge. Ich sage das nicht, um euch zu bevormunden. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist, und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Dazu möchte der Autor Paulus den Lesern gerne verhelfen. Und es geht ihm darum, und deswegen reden wir da heute drüber und denken darüber nach, es geht ihm darum, uns von falscher Sorge freizumachen. Und Zeit und Termine und Jahreskalender und Terminkalender Tag für Tag abzuarbeiten, etwas zu schaffen, etwas zu erreichen, das Nächste zu tun, die nächsten Aufgaben zu erfüllen. Wenn wir so von der Zeit gehetzt und getrieben sind, dann kann das eine große Sorge für uns sein, eine große Beunruhigung, weil wir ständig schon im nächsten Moment sind. Wir sind gar nicht jetzt da in diesem Moment, sondern schon denken wir, was muss ich gleich machen? Was muss ich nachher machen? Was muss ich morgen machen? Wir sind gar nicht anwesend in dieser Welt. Wir sind gar nicht da mit unserem Bewusstsein, wo der jetzige Augenblick ist. Und deswegen ist dieses Thema, finde ich, sehr interessant, sehr spannend, uns zu überlegen, wie gehen Menschen mit Zeit um? Und wie gehen Christen mit Zeit um? Wie können Christen vielleicht anders mit Zeit umgehen? Nicht um etwas immer nur zu erreichen, nicht um To-Do-Listen abzuhacken, nicht um Arbeiten zu vollbringen, um sich danach von diesen Arbeiten, die wir vollbracht haben, zu erholen. Sondern in einer anderen Mitte verankert zu sein. Was ich damit meine, will ich erklären. Und zwar in diesem Vers 29, da steht der ganz wichtige Satz, und darauf zielt im Grunde alles ab, die Zeit ist begrenzt. Und was das bedeutet, das will ich mal versuchen zu erläutern. Der Begriff Zeit, der da steht, die Zeit ist begrenzt, das ist ein ganz ungewöhnlicher Begriff. Und zwar normalerweise verwendet man für das Wort Zeit im Griechischen, in dem die Bibel geschrieben wurde, das Neue Testament, den Begriff Chronos. Daher kommt unser Wort Chronometer. Oder gibt es noch andere Worte mit Chrono auf Deutsch? Chronik, Chronograph, genau. Genau, das sind alles Worte, die vom Griechischen kommen, von dem griechischen Wort Chronos. Und dieses Wort Chronos meint im Griechischen eine Zeitspanne, eine Zeitdauer, eine Phase. So. Und dieses Wort wird im Neuen Testament als häufigstes verwendet, wenn irgendwas über Zeit ausgesagt wird. Hier an dieser Stelle steht das Wort nicht, sondern hier steht ein anderes Wort, und zwar das Wort Kairos. Es gibt also im Griechischen zwei Wörter für Zeit. Im Deutschen gibt es nur ein Wort, aber im Griechischen gibt es zwei. Und das zweite Wort heißt Kairos. Und dieses Wort steht da, und Kairos ist nicht die Zeitspanne oder die Zeitdauer oder eine Phase, sondern Kairos ist der besondere Moment oder ist die besonders verordnete Zeit, die bestimmte Zeit, eine intensive, ganz spezielle, bestimmte Zeit. Und diese Zeit ist begrenzt, sagt Paulus. Und begrenzt, da steht das Wort was man verwendet, wenn etwas zusammengezogen wird. Irgendwie ein Beutel oder so wird zusammengezogen. Und da muss man sich jetzt vorstellen, was Paulus im Blick hat, ist die besondere Zeit, in der Christus nämlich kam und für uns auf die Welt kam, ans Kreuz gestiegen ist, begraben wurde und auferstand und wiederkommt. Das ist die besondere Zeit, die er meint, die ist verdichtet, die ist zusammengezogen, die ist komprimiert. Das meint er mit, die Zeit ist begrenzt. Diese Zeit ist zusammen verdichtet. Und es ist wichtig, uns darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, was Christus für uns getan hat. Und das ist ein anderes Zeitvorstellung, ein anderes Zeitdenken, als nur den Jahresplan, der übrigens in vielfacher Ausführung jetzt hier zu kriegen ist. Hinten liegt der auf den Stehtischen. Das ist der aktualisierte Jahresplan unserer Gemeinde. Kannst du dir gerne gleich mitnehmen. Aber dieser Jahresplan ist nicht das, was wir als Gemeinde machen oder das, was wir sind als Gemeinde. Oder auch dein Jahresplan für 2012 oder vielleicht hast du schon für 2013 einen Jahresplan fertig, weiß ich nicht. Das ist nicht das, was du bist und das ist nicht dein Leben. Es sind Aufgaben, es sind Termine wahrzunehmen und es sind pünktlich Termine einzuhalten. Und da bemühe ich mich auch drum. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht alles, was dein Leben ist. Das ist nicht alles, was du bist. Und das muss man deutlich sagen in unserer Zeit, in unserer Kultur, weil wir das vergessen. Und dieser Jahresplan ist eine Orientierungshilfe. Da stehen einige wichtige, oder wie wir denken, wichtige Termine, Daten drin. Vielleicht sind sie für Gott gar nicht so wahnsinnig wichtig. Aber für uns sind sie wichtig als Gemeinde und wir finden es in unserem Ablauf des Jahres einfach hier vor. Da kannst du sehen, verschiedene Farben, verschiedene Termine, zum Beispiel Pfadfindercamp, zum Beispiel Surf the City Einsatz in der Stadt, zum Beispiel verschiedene andere Treffen, wie Leitungstreffen sind dann drin und so weiter und so fort. Und das kann eine Hilfe sein, sich daran zu orientieren. Ach ja, stimmt, ich sehe, das hängt am Kühlschrank oder so bei uns. Stimmt, jetzt ist das wieder, dann mache ich mich bereit und gehe dahin. Okay, gut. Aber das Ganze dreht sich ja um noch etwas anderes. Das Ganze dreht sich um ein anderes Geschehen. Nicht nur um diesen Ablauf, nicht nur um diesen Fortgang, nicht nur um diese Dauer des Jahres 2012, sondern es geht um ein ganz bestimmtes Geschehen. Und dieses bestimmte Geschehen, das ist auch etwas, worauf unser Bewusstsein sich konzentrieren kann, wo wir verankert sein können drin. Und das ist das Christusgeschehen. Dieses Christusgeschehen, das bestimmt die Menschen, die Christus folgen. Und das soll sie bestimmen und darf sie bestimmen und kann sie bestimmen. Und das kann sie wiederum frei machen. Deswegen schreibt Paulus hier, innerlich so frei sein, einer, der verheiratet ist, voller Sorge, voller Überlegung, Mensch, mein Ehepartner und meine Kinder, voller Überlegung, wie komme ich klar, was mache ich, wie sehe ich meine Verantwortung. Es sind bestimmte Dinge zu tun, ganz klar, gar keine Frage. Aber es gibt auch eine Dauerbeunruhigung. Und auch eine Dauersorge, als ob ich Gott wäre. Deswegen die vier geistlichen Gesetze am Anfang, es gibt einen souveränen Gott und du bist es nicht. So, und daher sagt Paulus, wenn wir innerlich verankert sind in dem Christusgeschehen, dann kann uns das helfen, frei zu werden von einer Dauerlebensbeunruhigung. Und von einer dauerhaften Kreisung um die Besorgnisse, die auf diesem Terminkalender stehen. Daher schreibt er das so ein bisschen, es ist ein bisschen lustig geschrieben, ne? Also wenn einer verheiratet ist, als ob er, also innerlich so, also das heißt jetzt nicht, er soll jetzt mit anderen Partnern in die Gänge sein oder so, das ist alles egal, so nicht, ne? Sondern innerlich, sag ich mal, in einer Ungebundenheit, in einer Nicht-Fixiertheit auf die ganzen ständigen Besorgungen und Erledigungen und Termine und Überlegungen, ach, und Hetzerei und dadurch, dass ich dauernd gehetzt bin, dadurch, dass ich so viele Termine habe, mache ich mir auch dauernd Sorgen um die ganzen Termine, Sorgen um die ganzen Hetze an. Und dadurch, dass ich mir Sorgen mache, wird das alles noch viel schlimmer, schaffe ich noch viel weniger und weiß ich überhaupt nichts mehr. Und so ist es gemeint, mit innerlich so frei, als wäre er unverheiratet. Also klar, ich bemühe mich, Dinge zu erledigen, zu kriegen, meine Verantwortung wahrzunehmen. Paulus sagt nicht, du hast keine Verantwortung als Verheirateter, gar keine Frage. Er sagt auch an anderer Stelle davor, es ist ganz klar, dass es gut ist zu heiraten. Und dass man seine Verantwortung wahrnimmt als Ehepaar und auch sein Liebesversprechen, das man sich gegeben hat, dass man sich daran auch hält und bindet, gar keine Frage, und für die Kinder auch. Aber ich kann dieses, diese Dauerbeunruhigung und diese manchmal seltsame Beängstigung, wie alles ist, wie soll ich alles hinkriegen, die kann ich mit einem gewissen Abstand betrachten, weil ich in Christus verankert bin, weil ich noch von einem anderen Geschehen geprägt bin als nur von dem Kalendergeschehen. Jetzt in Vers 30 ist es auf andere Bereiche ausgedehnt. Wer traurig ist, lasse sich nicht von seiner Trauer gefangen nehmen. Oder Luther hat übersetzt, wer traurig ist, sei so, als sei er nicht traurig. So. Also es ist vollkommen in Ordnung, traurig zu sein. Und es ist auch richtig und wichtig, traurig zu sein und auch zu weinen. Das ist vollkommen wichtig. Und wenn wir traurig sind und wenn wir dieses Empfinden haben, dann sollen wir es auch wach haben und bewusst haben. Dann sollen wir auch wirklich weinen. Dann sollen wir auch wirklich traurig sein. Das ist völlig gut und wichtig und richtig für uns. Alles andere, und deswegen betone ich das, alles andere steht in der Gefahr, eine Verdrängung zu sein. Und Gott ist überhaupt nicht für Verdrängung von Gefühlen. Das ist überhaupt nicht gemeint. Im Gegenteil, eine intensive Zeit. Wenn du traurig bist, dann sei wach traurig. Sei richtig bewusst traurig und erlebe diese Trauer. Und wenn du fröhlich bist, dann sei auch wirklich fröhlich, wach und bewusst. Aber eins brauchst du nicht machen. Du brauchst nicht, genauso wenig wie du dich mit diesem Kalender gleichsetzt, du brauchst nicht dich mit dieser Trauer und mit dieser Fröhlichkeit und der Freude, die du vielleicht auch gerade erlebst, brauchst du dich nicht gleichsetzen. Du brauchst nicht denken, dieses Gefühl, was ich jetzt empfinde, das bin alles ich, das bin ich. Ich bin eine Freude auf zwei Beinen oder ich bin eine Trauer auf zwei Beinen. Sondern ich kann sagen, ich bin intensiv fröhlich und begeistert und lache und ich bin intensiv traurig und erlebe dieses Gefühl und trotzdem bin es nicht ich, sondern es ist ein Teil von mir. Mein Ich ist in Christus verankert, hat einen anderen Ankerpunkt als nur die verschiedenen Wellenbewegungen meiner Gefühle. Es ist so, als ob du ein Meer bist und auf diesem Meer gibt es ganz viele Wellen und manchmal gibt es einen Riesensturm und die Wellen peitschen bis zu 10 Meter hoch. Und das ist richtig intensiv und das ist richtig doll, diese Emotionsaufwallung. Aber darunter ist ein riesiger Ozean. Darunter ist Stille, darunter ist Tiefe. Und da ist ein Raum, wo Christus ist. Und wo er die Atmosphäre deines Seins bestimmt. Und das gibt dir einen anderen Ankerpunkt. Das gibt dir auch ein anderes Verhältnis zu Dingen, die dich sonst völlig aus der Bahn werfen könnten und gefangen nehmen könnten. Er sagt ja, so ist es ja hier auch formuliert, sich nicht gefangen nehmen zu lassen. Manchmal ist es ganz schwer, manchmal ist es ganz schwierig, weil wir überwältigt werden von Trauer und von Freude. Manchmal ist es ganz schwierig. Aber dann ist es gut, einen Moment auch irgendwie die Augen zu schließen, in sich selbst zu verankern in dem jetzigen Moment und zu sagen, das ist ein Teil von mir und ich erlebe das ganz bewusst. Aber es ist nicht mein eigentliches Ich. Ich bin nicht identifiziert damit, sondern ich bin verankert in Christus. Ich bin von seiner Erneuerung und von seiner Auferstehung, da bin ich geprägt und da bin ich identifiziert von. Und dadurch kann ich freier und ungestörter Jesus folgen. Diesen Vers, den habe ich jetzt hier nicht, ich glaube, der ist nicht dabei, ne? Ne, genau. Weil ich habe das übersprungen. Ich möchte aber, dass ihr frei seid von falscher Sorge. Ach doch, hier, genau, das ist bloß anders übersetzt. Vers 35. Und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Freier und ungehinderter dem Herrn zu dienen. Das ist das, was Paulus eigentlich möchte gern. Und der Grund, weshalb es das Kirchenjahr gibt, ist genau dieser Grund, dass wir unser Ich nicht in unseren Gefühlen, nicht in unseren äußeren Dingen und auch nicht in den Zeitabläufen in unserem Terminkalender verankern, sondern in Christus. Und deswegen hat man das Kirchenjahr erfunden. Ich bin kein Experte dafür, aber ich habe mal die Grafik des Kirchenjahres mitgebracht. Die sieht so aus. Und das ist praktisch ja ein Kalender. Aber das ist ein anderer Kalender als unser normaler Terminkalender, den du auf deinem Smartphone oder auf deinem Taschenkalender hast. Der hat zum Beispiel gar keine bestimmte Daten. Ne? Der hat auch gar keine gar keine Jahreszahlen oder keine Tage. Der bleibt immer gleich. Der ist ein Kreis, der wiederholt sich immer. Und dieser Kirchenkreis, dieses Kirchenjahr, das ist deckungsgleich, also von der Dauer her, von der Chronos, also von der Chronologie her, es ist deckungsgleich mit unserem normalen Zeitverständnis, mit unseren normalen Jahren. Auch wenn es an einer anderen Stelle anfängt. Das Kirchenjahr fängt an mit dem Beginn der Adventszeit. Aber es ist ein Jahr von der Dauer her. Aber die Dauer ist gar nicht angezeigt. Hier steht gar nicht, hier stehen gar nicht die Daten. Sondern die Mitte ist wichtig. Und in der Mitte ist das Christusgeschehen. Und dieses Kirchenjahr, das wurde vor 1500 Jahren im Grunde erstens so in der Richtung angefangen zu entwickeln, erwähnt. Und dieses ist dazu da, dass wir wie so ein Rad mit den Narben in der Mitte verankert sind. Und wenn wir in der Mitte verankert sind, dann kann sich die Zeit auch schnell drehen. Und wir haben doch wie so ein Auge im Sturm, haben wir doch in der Mitte einen Ankerpunkt, mit dem sich alles immer schneller drehen kann und wir trotzdem eine Stille haben, eine Weite haben, einen Raum haben, in dem alles seinen Platz hat, was geschieht. Also hier sieht man den Weihnachtskreis, in dem sind wir jetzt, Anfang der Adventszeit, dann ist Weihnachten, dann kommt die Epiphaniaszeit. Man sieht auch die verschiedenen Farben, die verschiedenen Kirchenjahrbereiche haben unterschiedliche Farben, einmal lila, hier jetzt sind wir bei grün, das ist die Epiphaniaszeit. Epiphanias bedeutet Erscheinungszeit, Erscheinungsfest und bezieht sich darauf, dass Christus erschienen ist, auf den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bezieht es sich. Die haben ihn besucht und Christus ist erschienen, ihnen als Stern. Also der Stern hat sie dahin gewiesen und Christus haben sie dann gefunden. Und in dieser Zeit sind wir jetzt. Dann kommt schon der letzte Sonntag nach Epiphanias. Das ist normalerweise der Sonntag, wo die Verklärung von Jesus im Zentrum steht. Und dann kommt die Passionszeit. Dann die Sonntage vor der Passionszeit, dann die Passionszeit. Und dann geht es über Karfreitag zu Ostern. Und Ostern ist eigentlich ein absolutes Highlight im Kirchenjahr. Die österliche Freudenzeit, so ist es hier beschrieben. Dann geht es weiter, dann ist Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes, Trinitatis und dann die Sonntage nach Trinitatis, was Dreieinigkeit heißt. Und dann dreht sich das Rad wieder von vorne und alles dreht sich um das Christusgeschehen. Und darum geht es Paulus hier. Ich möchte aber, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr ohne falsche Sorge seid. Christus ist derjenige, um den sich diese Zeit dreht. Und Christus ist derjenige, der wirklich Gott ist. Christus ist derjenige, der die Verantwortung trägt für die Welt. Das heißt, dieser Job ist schon besetzt, nicht so wie unser Sänger singt, ich muss nur noch kurz die Welt retten, so, ne? Ich muss nur noch kurz die Welt retten. Das brauchen wir nicht, sondern das Lied, das könnte ein Lied sein, was Christus singt. Und das kann uns unheimlich helfen, wenn wir bedenken, dass sein Plan sich entfaltet, dass seine Erlösungs- und Erneuerungsgeschichte weitergeschrieben wird und dass er die Narbe des Zeitrades ist. Um das sich alles dreht. Okay, fassen wir es zusammen. Gott war und ist und wird in aller Zeit sein. Gott ist der Zeitlose. Gott ist der Unendliche. Er ist aber in Christus uns nahegekommen und persönlich geworden. Aber Gott hat keine Schweißperlen auf seiner Oberlippe. Er ist nicht gestresst. Oder? Hast du Gott schon mal gesehen mit Schweißperlen auf der Oberlippe? Aha, wie schaffe ich das? Was mache ich bloß? Oh, der Kalender ist zu voll. Ich schaffe es nicht. Gott hat keine Schweißperlen auf der Oberlippe. Es gibt nichts bei ihm, was nicht auch in unserer Zeit erneuert werden könnte. Das Wort Heilsgeschichte wo uns das Kirchenjahr darauf verweist, diese Heilsgeschichte, diese Christusgeschichte, könntest du auch Erneuerungsgeschichte nennen. Es gibt nichts in deinem Leben und nichts auf dieser Erde, was nicht auch erneuert werden könnte. Wir selbst, unsere Beziehungen und die ganze Erde. Wir können heiraten, das ist völlig okay. Wir können aber auch als Singles leben, das ist auch völlig okay. Wir können lachen, das ist völlig okay. Wir können weinen, das ist auch völlig okay. Wir können Dinge kaufen, wir können Dinge nutzen, das ist alles völlig okay. Wir können auch Zeit nehmen füreinander, jetzt hier im Gottesdienst gleich im Anschluss und uns mal aufeinander zu bewegen und Interesse zeigen. Wir können auch Zeit finden für andere Menschen in unserem Stadtteil. Wir können auch Zeit finden für uns selbst, für das Leben und für den Schöpfer. Und das wünsche ich euch, dass wir das finden. An diesem Tag heute, der Sabbattag, der Ruhetag, wünsche ich uns, dass wir das auch in der Woche finden und verankert bleiben in Christus. Die Zeit ist begrenzt, verkürzt, zusammengezogen. Die bestimmte, von Gott bestimmte Zeit ist verkürzt, die Zeit, in der er seine Erde erneuert. Und deswegen dürfen wir ganz intensiv wahrnehmen, wie Gott wirkt, was er aus uns noch machen möchte und was er in Christus für uns getan hat. Und so hilft uns das, ohne falsche Sorge zu sein. Amen.